Ich habe es ja vorher schon angekündigt, dass ich heute auch was zu einem Lied sagen möchte in der Predigt. Und das Lied, es erscheint so langsam hier, ist ein Lied, das manchen wahrscheinlich nicht besonders zusagen wird. Ich sage es gleich am Anfang, und zwar das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Andere sind vielleicht auch begeistert und sagen, man singt dieses Lied viel zu selten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Lied geht. Ich möchte mal zunächst mal mit dem anfangen, was man vielleicht kritisch sagen kann. Viele würden sagen, das ist ein kitschiges Lied und mit so einem Lied wollen wir nichts zu tun haben. Deshalb war das Lied ja früher auch nicht im evangelischen Gesangbuch drin. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Frage, was kitschig ist, ja immer Geschmackssache ist. Also ich persönlich empfinde ein AC/DC-Konzert auch als kitschig, wenn irgendwelche Senioren ihre E-Gitarre auspacken und rocken. Das kann man ja auch als Kitsch empfinden. Und es ist vor allem wohl so, dass mit dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, sogar weltweit gesehen, die meisten Leute Weihnachten verbinden. Und wenn wir jetzt als Christen was zu Weihnachten sagen, dann müssen wir zumindest wissen, dass bei vielen diese Grundmelodie immer mitschwingt. Und ich bin außerdem der Meinung, dass man inhaltlich sehr viel Gutes zu dem Lied sagen kann. Und deshalb singen wir es heute auch in der Originalversion. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das hat ursprünglich 6 Verse. Und leider hat man eigentlich sogar fast die besseren Verse aussortiert und die 3 schlechteren dann überliefert. Oder schlecht sind sie nicht. Aber jetzt vielleicht am Anfang doch was zur Geschichte von dem Lied. Vielleicht war jemand mal dort. Das ist die Stille Nacht Kapelle in Oberndorf bei Salzburg. Und wer jetzt den Weihnachtsrummel nicht mag, der sagt, ah ja, so habe ich mir es vorgestellt. Und diese Kapelle dort ist auch eine reine Touristenattraktion. Die hat man im Jahr 1924 bis 1936 gebaut, wegen des Liedes. Da war früher alte Schifferkapelle. Schiffer deshalb, weil es an der Salzach ist. Und diese Kapelle, die war nicht mehr so ganz im besten Zustand, da hat man sie abgerissen und hat bewusst als Touristenattraktion diese Kapelle hier gebaut. Ist also nur wegen des Liedes so gebaut worden. Und dort ist immer am Heiligabend um 17 Uhr eine Gedenkmesse und da singt man dann Stille Nacht in ganz vielen Sprachen, also so ähnlich wie es der Papst auch macht, an Ostern, Obi et Orbi. Und seit 2006 singt man wieder die 6 Verse von diesem Originallied und nicht nur die 3 neueren. Das ist jetzt wieder typisch. So, jetzt müsste es gehen. Also, wer hat dieses Lied gedichtet und wer hat es komponiert? Hier sieht man die 2 Herren, das ist eine Darstellung aus Anfang vom 20. Jahrhundert und so hat man sich die vorgestellt mit verklärtem Blick, insbesondere der Pfarrer Mohr, der guckt schon ganz vergeistigt oder romantischer irgendwie wie der Dichter Novalis und so hat man sich wahrscheinlich diese Pfarrer und diesen Dichter und den Komponisten vorgestellt. Der eine, der das Lied gedichtet hat, wie gesagt, ist der Pfarrer Josef Mohr, auf der linken Seite zu sehen. Und er hat das Lied, im nächsten Jahr jährt sich das 200. Mal, im Jahr 1816 gedichtet. Und dann lag es in seiner Schreibtischschublade und dann hat er eine Auftragskomposition erteilt an den Hilfslehrer Franz Gruber und hat gesagt, mach mir zu meinem Gedicht eine schöne Melodie. Und dann ist diese wunderbare Melodie entstanden von Stille Nacht. Und dann ist sie im Heiligabendgottesdienst 1818 auch das erste Mal gesungen worden. Und vielleicht kennen Sie jetzt die Geschichte, warum das Ganze nicht mit der Orgel begleitet worden ist, sondern mit der Gitarre. Eine Vermutung ist, dass das Orgelpositiv in dieser alten Kirche in dem Ort Oberndorf bei Salzburg so schlecht war, weil die so arm waren dort, dass der Lehrer und der Pfarrer die Gitarre auspacken mussten, weil sich das sonst ganz furchtbar angehört hätte. Da ist man sich nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das passt vielleicht rein, dass also in der romantischen Zeit auch noch zwei arme Leute, ein armer Dorfschulmeister und ein armer Dorfpfarrer zusammen dieses Lied entwickelt haben und dann gesungen haben. Es könnte aber auch eine Legendenbildung sein. Jetzt geschwind was zur Wirkung, bitte nicht erschrecken. Eine Passage heißt ja Holder Knabe im lockigen Haar. Und das habe ich im Internet gefunden, das fand ich witzig, als den holden Knaben im lockigen Haar. Ich glaube, das ist was, was viele Menschen ja an dem Lied stört. Was soll denn das sein, ein holder Knabe und der jetzt hier Lockenwickler soll denn das sein bei dem Typ? So ist es natürlich nicht gemeint, sondern, jetzt höre ich mit dem klassischen Bild von Rembrandt auf, eher so. Warum die das gedichtet haben, ist Folgendes. Die waren der Meinung, dass das, was gut für uns ist, die frohe Botschaft von Jesus, dass die auch mit dem Schönen zusammenhängt. Das ist, denke ich, nicht biblisch, wenn man Jesaja zum Beispiel anschaut, wo es heißt, dass Gott die Krankheit auf Jesus lud, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass Gottes Sohn schön war und das alles immer idyllisch war. Aber ich glaube, dem Dichter sei positiv zugute zu halten, dass er der Meinung war, die frohe Botschaft muss auch in einer schönen Umgebung ästhetisch gelungen stattgefunden haben. Und deshalb hören wir vielleicht mit diesem Bild jetzt mal als Einführung auf. Und jetzt singen wir die ersten beiden Strophen und die werden auch hier eingeblendet. Und wer bei dem holden Knabe jetzt nicht mehr mitsingen kann, der macht halt da den Mund zu und singt dann wieder mit. Sie merken schon, da gibt es einige Änderungen. Eine interessante Änderung ist zum Beispiel, dass man Jesus umgeändert hat in Christ. Eigentlich wissen wir ja, Jesus und Christus gehören zusammen. Also Jesus, der Mensch aus Nazareth, und Christus, der Messias, ist ein und dieselbe Person. Also komisch, dass man das geändert hat. Aber jetzt doch zu dem klassischen Anfang. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit der ersten Strophe geht, wenn Sie es singen oder wenn Sie es lesen oder hören. Die erste Strophe halte ich in der Tat für eine problematische Strophe, aus theologischen Gründen. Und zwar heißt es dort in der zweiten und dritten Zeile, alles schläft, einsam wacht nur das traute heilige Paar. Später hat man dann noch das Hochheilige draus gemacht. Und die Vorstellung, die hier dargestellt wird, ist ja folgende. Alle schlafen, niemand ist wach. Und da müsste man eigentlich sagen, wer wacht? Gott wacht immer. Und hier heißt jetzt plötzlich, dass zwei Menschen, nämlich Maria und Josef, wach sind. Das mag schon sein, dass in der Nacht der Geburt die beide wach waren. Die Kinder haben, die würden das wahrscheinlich bestätigen. Aber die theologische Aussage ist natürlich etwas schräg. Die Vorstellung, das heilige Paar wacht, während die ganze Welt schläft. Deshalb startet meiner Meinung nach das Lied schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, bei den anderen Versen dann viel Gutes mitnehmen. Die nächste Strophe, da kommt der bekannte Ovi lacht, da gibt es wahrscheinlich viele Witze drüber, ob das der Uwe ist oder wer lacht da. Ovi lacht, man muss den Vers zusammenlesen. Wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund? Also zweite und dritte Zeile. Wie lacht die Liebe aus deinem göttlichen Mund? Wir würden das wahrscheinlich alle heute nicht mehr so darstellen, aber die Aussage, die drinsteckt, ist folgende. Von Anfang an, von der Geburt an, ist Jesus derjenige, von dem die Liebe Gottes ausgeht und zu uns kommt. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige und eine ganz zentrale Aussage über Jesus, dass er nicht irgendwann oder in einer bestimmten Situation der ist, der uns die Liebe Gottes bringt, sondern dass das für sein ganzes Wesen gilt, also von Beginn an schon als Kind. Und dann ist die tolle Formulierung hier drin, dass es an Weihnachten um die rettende Stunde geht und die rettende Stunde, die ist gebunden an die Geburt von Jesus. Und ich glaube, das wäre was, wo wir doch hoffentlich alle zustimmen können, eine ganz zentrale Aussage. Weihnachten ist die Situation, wo die große Rettungstat Gottes beginnt in Jesus und wo schon deutlich wird, Jesus kümmert sich um seine Leute und möchte das Beste für seine Menschen. Und jetzt singen wir Vers 3 und 4. Ich persönlich bin der Meinung, dass das eine ganz tolle Strophe ist, die vierte Strophe von dem Lied, wo sich heute alle Macht väterlicher Lieb ergoss. Auch dieses Ergießen und so, das ist, glaube ich, nicht mehr unsere Sprache heute. Aber worum geht's? An Weihnachten, am Heiligabend, da ergießt sich die Macht Gottes und die Macht Gottes hängt zusammen mit der väterlichen Liebe. Die Vorstellung ist also, die Erde hat keine Ahnung, die Menschen haben keine Ahnung von der Macht und von der Liebe des Vaters. Und in dieser Situation wird es dann plötzlich deutlich, so wie wenn man was ausgießt und sich dann die Flüssigkeit ausbreitet. Und dann kommt am Schluss eine Äußerung, die mich ganz stark an den Schluss vom Matthäusevangelium erinnert. Jesus, die Völker der Welt, sprachlich ein bisschen schwierig, aber eigentlich das, was Jesus am Ende seines Lebens meint, ich bin für alle Völker der Welt da. Und die Botschaft, die soll auch ausgehen zu allen Völkern der Welt. Das ist der Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und wir erinnern uns, beim Missionsbefehl ist es genauso wie hier bei dem Stichwort der Macht des Vaters. Nur weil Jesus die ganze Macht in Händen hält, haben wir überhaupt die Möglichkeit, zum Glauben einzuladen. Jetzt geht's weiter. Das singen wir nachher. Aber ich sage jetzt schon ein paar Stichworte dazu. Das ist die fünfte Strophe. Ich lese mal vor, nachher singen wir sie. Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit, in der Völker urgrauen Zeit, aller Welt Schonung verhieß, aller Welt Schonung verhieß. Was ist damit gemeint, mit dieser Strophe? Es ist gemeint, dass durch Jesus der Zorn Gottes besiegt wird. Das ist vielleicht eine Vorstellung, die uns auch fremd geworden ist, aber es ist letztlich doch immer wieder deutlich, dass wir als Menschen eigentlich nicht zur Heiligkeit und zur Schuldlosigkeit Gottes passen und dass er dann vor langer Zeit, vor Grundlegung der Welt, heißt es mal in einem Paulusbrief, beschlossen hat, eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir als unheilige Menschen mit dem heiligen Gott in Beziehung treten. Und dazu ist Jesus da und er sagt, Jesus nimmt die Schuld weg und dadurch werden die Menschen verschont. Also auch schon ein Hinweis auf den Karfreitag. Eine Geschichte, die dazu passt, ist vielleicht die, die Sie kennen. Und zwar war das wohl, als im Jahr 1938 die Synagogen gebrannt haben. Dann ist in einer Synagoge, es war glaube ich im Ruhrgebiet, alles ausgebrannt. Und als danach dann ein Bombenhagel kam am Ende des Zweiten Weltkriegs, haben die Leute, die davor mit die Synagoge angezündet haben, Schutz gesucht in der Synagoge, weil da nur noch Reste standen und alles Brennbare schon verbrannt war. So hat diese zerstörte Synagoge den Menschen dort einen Schutzraum gegeben. Und das wäre die Botschaft auch von Karfreitag. Wir bekommen die Schonung durch Jesus, weil er für uns die Schuld weggenommen hat. Und dann gibt es noch die letzte Strophe von dem Lied, die fasst das Ganze nochmal zusammen und macht deutlich, dass die Geschichte von Jesus ganz klein beginnt, historisch fassbar in Bethlehem. Zunächst wird es den Hirten kundgetan und dann heißt, tönt es laut bei fern und nah. Wieder diese Botschaft von Jesus soll in alle Welt, in der Nähe und in der Ferne weitergesagt werden und dann Jesus, der Retter, ist da. Jesus, der Retter, ist da. Und da ist es vielleicht dann eigentlich auch schön, dass die in ihrer Kapelle am Heiligabend tatsächlich in allen Sprachen das Lied singen, um zum Ausdruck zu bringen, Jesus ist für alle da. Für die in der Ferne und für die in der Nähe. Und jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mit dem Lied anfangen könnt. Und wir singen jetzt diese zwei letzten Strophen von dem Lied, Strophe 5 und 6.